Heiliger Geist, für das, was du vorbereitet hast, und ich bitte dich, dass du mich leitest in dem, was ich sage, Herr, dass du ja einfach dein Wort heute sendest mit Kraft, Herr, dass wir lernen dürfen aus dem, was du offenbarst, und dass wir ja wirklich das praktisch auch mitnehmen dürfen und Veränderungen erleben dürfen in unserem Alltag. Amen. Sondern am Donnerstagabend war ja Allianzgebet. Und als ich reinkam, ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, aber da hat mich der Tommy hat mich begrüßt und mehr oder weniger mir ein Kompliment gemacht für meinen Mantel, war es, glaube ich. Und da hattest du, glaube ich, irgendwie so gesagt, warum alle so schick angezogen sind oder irgend sowas, hatte er gesagt. Und da dachte ich so, ja gut, es gibt ja keine Kleiderordnung, keinen Dresscode im Reich Gottes. Oder vielleicht doch, habe ich mich dann gefragt. Und es gibt, also wir gehen tatsächlich heute aber nicht auf die, bevor jetzt die Menschen, die mit Stoffen hantieren, auf die tatsächlichen Kleider eingehen. Wir gehen nicht auf die physischen Kleider ein, sondern auf eine Metapher, sage ich mal, die wir in Kolosser 3 lesen. Da geht es darum, was wir als Gottes Auserwählte, als Heilige und Geliebte, was wir anziehen sollen. Und das sind jetzt in dem Fall nicht die physischen Kleider, die aufgezählt werden. Kolosser 3, Vers 12. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, und jetzt Folgendes sollen wir anziehen: herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen etwas zu klagen hat. Gleich wie auch Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen, in einem Leib, und seid dankbar. Die Dankbarkeit kommt vor, also von dem her. Und davor, im Kontext davor, bevor beschrieben wird, was wir anziehen sollen, wird es auch beschrieben, dass wir den alten Menschen ausgezogen haben. Und da heißt es, den alten Menschen mitsamt seinen Handlungen. Da wird dann auch aufgezählt, sowas wie Zorn, Wut, Bosheit, solche Dinge sollen wir ablegen. Und dann eben dieses Gute alles anziehen. Ich glaube, da könnte man jetzt auch über jedes Wort da nochmal eine eigene Lehreinheit machen, eine eigene Predigt drüber halten. Aber ich möchte auf das Ende von diesem Kontext mal rauf, wo es dann heißt, dass wir berufen sind in einem, oder dass wir den Frieden Gottes regieren lassen in unseren Herzen, zu dem wir ja auch berufen sind, in einem Leib. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Frieden regieren lassen in uns und dass wir auch den Frieden regieren lassen, auf dass wir leben in diesem Leib Christi, dass da eine Einheit herrscht, dass wir zu der Einheit beitragen im Leib Christi. Ich meine, wir leben ja im Land von Einigkeit, Recht und Freiheit, so singt man es mal. Aber ich muss schon zugeben, also ich persönlich, ich werde jetzt nicht politisch oder Ähnliches, aber ich muss schon sagen, so die Einigkeit, die suche ich an manchen Stellen irgendwie noch oder aktuell in unserem Land. Also es ist so uneinig irgendwie, dass irgendwie in vielen Punkten, bei vielen Themen sehen wir einfach, wie stark unterschiedliche Gesellschaftsgruppen auseinandergehen. Und wie gut wäre es da doch und soll es doch sein, wenn wir als Christen aber eine Einheit sind. Wenn wir nicht als Leib Christi irgendwie gespalten sind im schlimmsten Fall, sondern dass wir herausstechen durch... Wie gesagt, sind ja alle gespalten. Ja, deswegen spreche ich jetzt ja, was das Wort Gottes uns sagt. Sondern dass wir eben herausstechen als Menschen, die zusammenhalten, die eben einen Punkt haben, der sie vereint. Und darüber betet ja Jesus selber in Johannes 17, ist auch, glaube ich, eine bekannte Stelle. Johannes 17, Vers 20, ich lese mal vor. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen sie auch in uns eins sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Also eine starke Stelle, eine große Chance lese ich daraus, hey, dass allein an der Einheit, die die Christen haben sollen, dass daran eigentlich erkennbar sein soll oder erkennbar wird, dass Gott Jesus gesandt hat, dass darin Gottes Liebe erkennbar ist. Und das ist eine riesige Chance, aber es ist auch eine Verantwortung, die jeder einzelne Christ dann hat, eben in dieser Einheit zu leben. Und ich habe es gerade ja schon richtig aus den Reihen gehört, es ist ja rein praktisch so, dass wir nicht an dem Punkt sind, dass wir sagen können, alle Christen sind so vollkommen vereint oder leben in Einheit, aber jeder von uns kann in seinem Umfeld, in seinem Leben einen Unterschied machen, kann für sich einen Unterschied machen, wie geht er mit anderen Christen um, wie geht er hier in der Gemeinde um oder auch außerhalb der Gemeindegrenzen. Und das soll heute so ein bisschen das Thema sein. Ich habe nämlich schon vor längerer Zeit, habe ich schon erkannt gehabt, dass es irgendwie nicht so sinnig ist, erstmal mit Menschen, die Jesus nicht kennen, groß irgendwie zu diskutieren oder zu streiten, gerade über biblische Themen, weil ich bin da irgendwie nie an einen Erfolg geraten. Ich meine, es ist gut, Zeugnis zu geben, es ist gut, Dinge zu sagen, uns zu Jesus zu stellen, zu seinem Wort, auch bei kritischen Themen, ja. Aber es gibt dann immer irgendwo einen Punkt, wo ich sage, also jetzt diskutieren oder Anwalt spielen für Jesus, das, denke ich, ist nicht mein Auftrag. So, ihr wisst ja, er hat uns berufen, seine Zeugen zu sein. Ja. Und wir lesen auch in der Bibel, im Buch der Sprüche, der Weisheit anfangen, so heißt Sprüche 9, Vers 10 unter anderem, der Weisheit anfangen, so soll es sein, ist die Furcht des Herrn. Und dann denke ich mir an anderer Stelle, also das mit, dass die Weisheit durch die Furcht des Herrn kommt, steht auch in Psalm 111, Vers 10, Sprüche 1, Vers 7, Sprüche 4, Vers 7, also steht mehrfach in der Bibel. Und dann an anderer Stelle heißt es, Sprüche 29, 9, wenn ein Weiser mit einem Toren rechtet, so tobt dieser oder lacht, aber es gibt keine Ruhe. Und das hört sich für mich so an, dass das also auch, da kommt dabei nicht wirklich was raus. Und so ist es eigentlich logisch, dass wenn ich als jemand, der Jesus erkannt hat, der mit Jesus lebt, diesen Zugang hat zu auch der Weisheit, die er uns darreicht, dass ich dann schlecht auf einer Ebene mit jemandem sprechen oder diskutieren könnte, der ja das alles ablehnt und dann tobt er und lacht, aber das kommt dabei nichts raus. Das war mir dann schon irgendwann klar, okay, deswegen eher mein Auftrag, Zeuge zu sein für den Herrn, zu erzählen von dem Guten, was er getan hat, das nicht zu vergessen. Und ich glaube aber auch im Umgang mit anderen Geschwistern sollen wir weise sein, wie wir sprechen, was wir sagen. Wir, denke ich, in dem Fall können durchaus über theologische Themen uns unterhalten. Ja, es ist nicht so, dass wir einfach sagen sollen, okay, wie auch immer der und der lebt, das ist mir egal, sondern man kann im Austausch sein, aber nicht im Streit. So, nicht im Streit. Und da heißt es wiederum in Sprüche. Also heute am Anfang haben wir ein paar Sprüche, die wir durchgehen. Sprüche 17, 27. Ein Vernünftiger mäßigt seine Rede und ein verständiger Mann wird nicht hitzig. Und ich denke, Gott will, dass wir feurig sind für ihn, aber versteht ihr, wir sollen nicht hitzig werden. So, das ist im Deutschen hier so ein bisschen ein Wortspiel. Das war jetzt aus der Luther-Übersetzung, Luther 2017er Übersetzung. Wenn wir in der Schlachter-Übersetzung lesen, da heißt es, wer kühlen Geistes ist, der ist ein weiser Mann. Das ist einer der Kontexte, wo man das Wort cool tatsächlich im Positiven hier benutzen kann. Ich bin cool, wenn Leute mich zum Streit oder was in Streitgespräch ziehen wollen. Nee, da bleibe ich cool. So, das kann man in dem Kontext tatsächlich sagen. Mengenübersetzung fand ich echt, die hat mich ein bisschen schockiert erst. Da heißt es, der Kaltblütige ist ein weiser Mann. Kaltblütig kenne ich nur im Negativen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber in dem einen Kontext aus der Mengenübersetzung ist es tatsächlich positiv gemeint. Also kaltblütig zu sein gegenüber einem Streitansatz oder ähnlichem. So hat mich auch verwundert. Ja. Aber in dem Kontext, ja, wir sollen kalt sein gegenüber Streitigkeiten, sage ich mal. Da soll man kalt bleiben, cool bleiben. Und dementsprechend steht ja auch hier im Kolosser, hatten wir es vorgelesen, dass der Friede Gottes soll regieren stattdessen in unseren Herzen. Und das habe ich dann praktisch auch erleben dürfen, was das heißt. Bei uns war ja kürzlich, ich glaube Ende letzten Monats war der Klaus Kastner war ja da. Und ich weiß noch ganz konkret, ich weiß nicht, ob das nur für mich galt, aber ich habe das für mich mitgenommen, dass er gesagt hat, hey, wir sollen nicht hingehen und sagen beispielsweise, dass die katholische Lehre, dass die falsch ist. So, das pauschal sagen. Das war so eine Sache von dem, was er erzählt hatte. Auch mit, ich gebe es jetzt sinngemäß wieder, mit dem Aspekt, dass wir alle Menschen sind, die irgendwo auch Fehler machen und so weiter. Und wenn ich jetzt hingehen würde und sagen würde, alles, was ich jemals gepredigt habe, das ist die 100%ige Wahrheit, dann müsste ich auch sagen, nee, das kann ja auch nicht sein. Ich bin auch ein Mensch, ne, versteht ihr? Und dann habe ich danach im Auto nochmal mit dem Herrn darüber geredet so, und kam so zum Schluss, ja, ich glaube, ich soll da schon aufpassen, so, dass ich nicht falsch über, oder dass ich nicht böse über andere Denominationen rede. Ich meine, wer bin ich schon, dass ich jetzt hier sage, ich habe die Wahrheit und die anderen nicht, oder was? Das ist nicht Gottes Wille, glaube ich. Und dann dachte ich so, okay, ich habe es verstanden, was der Herr sagen wollte. Und dann, 2 Wochen später, hat der Herr dann geprüft, ob ich es auch verstanden habe. So wie er das dann immer so gern macht, ne? Da gibt es dann immer noch mal eine Prüfung. Das hatte ich auch schon, glaube ich, erzählt. Ich war dann 2 Wochen später im Ausbilder-Weiterbildungsschullehrgangskurs, wie auch immer, zur Weiterbildung zum Ausbilder. Und als ich mich da geoutet hatte als Christ in der Runde, hatte sich später in der Pause jemand mir gegenüber geoutet als Katholik. Genau. Und wir haben dann miteinander gesprochen. Und es war unterm Strich so, erstens mal nebenbei, und wir haben über verschiedene Themen geredet und klar, es kam auch unterm Strich raus, manche Sachen sieht er auch anders als ich, aber wir haben nicht diskutiert. Und was interessant war, deswegen glaube ich, steht das auch in Kolosser 3 in diesem Kontext am Ende, seid dankbar. Dankbar sein und dankbar sein für das, was der Herr getan hat, das kannst du konfessionsübergreifend. So, er war dankbar, dass Gott, oder er ist dankbar, dass er Jesus gefunden hat, dass er mit ihm unterwegs sein darf, dass er in den Dienst auch reingestellt ist in der katholischen Kirche. Er ist dankbar, dass sein Leben sich verändert hat durch den Herrn. Ich bin dankbar, dass Jesus mein Leben verändert hat und so weiter. Und so da durften wir uns darüber austauschen, einander ermutigen. Und das war einfach eine gute Zeit. Wir werden uns vermutlich nochmal treffen. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, es war jetzt nicht mein Auftrag, da irgendwo was umzupolen oder so, sondern ich durfte mich einfach freuen, dass ich einen anderen Christen treffe, auch wenn der in manchen Punkten halt anders andere Auffassungen hat als ich. Aber ja, auch wenn er nicht am Ende weggelaufen ist und dann vermutlich angefangen hat, in Sprachen zu beten, ich glaube, das ist nicht passiert, so sind wir doch beide auseinandergegangen und waren ermutigt und waren froh, dass wir da als 2 Christen in diesem Kurs sein durften. Deswegen, Jesus sagt ja nicht ohne Grund, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ja, der will nicht den Frieden wieder mitnehmen, sondern den hat er uns dagelassen, dass wir in diesem Frieden leben sollen untereinander. Und an anderer Stelle, Römer 5, Verse 5 bis 7, da heißt es, der Gott der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Einander annehmen, so wie Christus uns angenommen hat. Immer wenn diese Vergleiche kommen, so wie Christus, dann wird es immer spannend. So, dann sage ich, Herr, gib mir Gnade, gib mir Kraft, zeig mir, wie das geht. Und das habe ich dann auch erleben dürfen praktisch, weil ich hatte Anfang des Monats, hatte ich zeitweise 2 Mitbewohner. Der erste Mitbewohner war ungebeten bei mir. Das war so, dass ich in der Küche war und ich habe es immer wieder rascheln gehört. Und ich dachte so, das bildest du dir jetzt ein, oder ich dachte so, das sind irgendwie so Plastiktüten, die man so wohin schmeißt, die gehen dann wieder so auseinander und dann macht es so ein Geräusch. Bloß, dass es die ganze Zeit so ist und so laut und ich habe gar keine Plastiktüte dahin geworfen. Also an der Theorie war was irgendwie, ja. Und dann, als ich das Müllfach dann einmal geöffnet habe, da habe ich es kurz gesehen, meinen neuen Mitbewohner, zweiter Stock wohne ich in der Stadt, aber egal, trotzdem, diese Maus hat es doch in meine Wohnung geschafft. Ja. Aber gut, das war der erste Mitbewohner, der kommt nachher, hat ja noch eine entscheidende Rolle. Und deswegen habe ich den erwähnt. Und dann ging es eigentlich um den richtigen Mitbewohner. Keine Maus, sondern ein Mensch, ein lieber Bruder aus Mainz, beziehungsweise er wohnt seit ein paar Jahren in Mainz und kommt aus Papua-Neuguinea. Papua-Neuguinea, ja. Er hat erst gesagt, er kommt aus dem Dschungel. Da musste ich ein bisschen grinsen, aber dann wusste ich, ich kenne andere Leute, die waren auch eine Weile im Dschungel und die sind auch gut drauf. Aber anderes Thema. Und da war dann nämlich die Frage dann für mich, als der sich angemeldet hat, er bräuchte 2 Wochen lang eine Wohnung. Dachte so prinzipiell immer, also 2 Wochen lang ein Zimmer in der Wohnung. Dachte so, ja, gar kein Thema, ich habe Platz und so. Aber die erste von diesen beiden Wochen war ich selber gar nicht da. Da war ich in Italien. Und dann habe ich mir halt schon so gedacht, will ich jetzt einen Wildfremden, der hat zwar gesagt, also hat mir zwar geschrieben, er ist Christ, aber lasse ich jetzt einen Wildfremden bei mir in die Wohnung eine Woche, während ich weg bin? Versteht ihr, das war dann so ein bisschen für mich die Frage. Und wenn ich solche Fragen habe, an wen wende ich mich dann? An Jesus, an den Herrn, so sieht es nämlich aus. So, und ich habe dann den Herrn gefragt, ja, soll ich den jetzt einziehen lassen oder nicht? Weil ganz ehrlich, ich hatte so ein bisschen... Da bin ich dann doch wohl zu viel Mensch. Ich hatte so ein bisschen die Sorge, wenn ich eine Woche nicht da bin, ist danach die Wohnung leer oder so. Versteht ihr? Also muss ich zugeben, hatte ich echt gedacht, einfach ganz menschlich gedacht. Und dann war es stark, wie der Herr geantwortet hat. Jetzt kommt nämlich wieder meine Maus ins Spiel. Diese Maus, also diese Maus, ich weiß nicht, ich dachte irgendwie, ich mache theologisch alles richtig. Ich habe versucht, sie ihr zu befehlen, die Wohnung zu verlassen und so, aber das hat sie nicht gemacht. Irgendwie, ich weiß nicht, was da los war. Und was ich gemerkt habe, diese Maus, die war unter der Küchenzeile und immer wenn ich mit der geredet habe, die hat nicht viel gesagt, aber immer wenn ich mit der geredet habe, dann hat die sich nicht mehr bewegt, die hat mega Angst bekommen. Und dann dachte ich, dann nehme ich mir das zum Vorteil, weil wenn die unter der Küchenzeile ist, dann habe ich die wenigstens unter Kontrolle, dann rennt die nicht in der Wohnung rum und schmeißt meinen Kühlschrank um oder so. Na gut, das macht die sowieso nicht, aber... Und dann habe ich mein Handy genommen. Und da habe ich mir schon seit ein paar Jahren, nehme ich da jeden Tag oder die meisten Tage bei der Bibellese immer die wichtigsten Bibelstellen, die mir so eben entgegenspringen, nehme ich halt auf. Sag die auf, meine Gedanken dazu, manchmal noch ein Flachwitz und dann höre ich mir das ein paar Tage später beim Frühstück an. So, um das einfach nochmal einzuprägen. So. Und dann habe ich da einfach, das sind inzwischen über 100 Stunden Material. So. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich die mit meiner Stimme unter Kontrolle habe, versteht ihr, habe ich mein Handy genommen, das angemacht, da hingelegt und dann einfach, weil ich schlafen gegangen bin, laufen lassen, dann rennt die schon nicht weg. So. Außerdem, das Wort Gottes, das kann ja nur gut tun, von dem her predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und also der Plan bei dem Ganzen war eigentlich, ich habe jetzt nicht groß darüber nachgedacht, dass da jetzt ein Haufen Bibelstellen durchlaufen werden. Das war halt das Einzige, wo ich halt so viel Material von meiner Stimme hatte und ich wollte nicht irgendwas in Dauerschleife machen, ich fand, das wäre sonst langweilig für sie geworden. Und deswegen dieses Teil da hingelegt. Und das Spannende ist jetzt aber, ich habe am Abend, wo ich das hingelegt habe, hatte ich noch ja zu Gott gesagt, hey, soll ich jetzt diesen Mitbewohner einziehen lassen oder kommt er da nicht und tut meine Wohnung ausräumen? So. Und am nächsten Morgen, und das ist wirklich genial gewesen, von diesen 100 Stunden Material, ich habe irgendwo angefangen und es ist dann irgendwo halt 7 Stunden oder so dann am Stück gelaufen, war es so, ich bin in die Küche reingegangen und eine ganz bestimmte Bibelstelle habe ich aus der Vergangenheit dann gerade zitiert über das Handy. Und das war wirklich genial. Die Wahrscheinlichkeit, dass, das habe ich ausgerechnet, ich hoffe, ich habe richtig gerechnet, die Wahrscheinlichkeit, dass von 100 Stunden genau diese 10 Sekunden kommen, ist, wenn ich es richtig gerechnet habe, 1 zu 36.000. Also ganz unwahrscheinlich, dass diese Bibelstelle kam. Also, und dann seid mal gespannt. Auf meine Frage, ob ich diesen Mitbewohner jetzt einziehen lassen soll oder ob der nicht vielleicht was Böses im Schilde führt, habe ich selber dann sozusagen aus der Vergangenheit übers Handy gesagt, Apostelgeschichte 10, Vers 28, Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Das hat er dann gesagt. Also okay, das heißt jetzt bitte auch nicht wieder pauschalisieren, das heißt nicht, dass wir jeden Menschen in Zukunft bei uns einziehen lassen oder so, aber auf diese Situation habe ich gesagt, alles klar. Und dann, als er dann auch vorbeikam, habe ich gemerkt, das ist der letzte Typ, der gemein unterwegs wäre, der ist so ein lieber Bruder im Herrn. Und es hat auch alles gepasst, also die Woche, wo er da war, da ist nicht die Wohnung ausgeräumt worden und so weiter, das hat dann natürlich alles geklappt. Und ich glaube aber, dass Gott es auch, oder nicht nur wichtig ist, okay, dass ich jetzt diesen Mitbewohner angenommen habe, sondern dass wir Christen oder dass ich auch andere Christen, dass ich sie annehme, sage ich mal, ja, wie Christus uns angenommen hat, dass wir einander annehmen. Und das habe ich dann irgendwie auch aus dieser Situation raus gelernt, dachte ich, und gesagt, das habe ich verstanden. 2 Wochen später dann hat der Herr dann nochmal geprüft, ob ich das verstanden habe. Das war dann so, dass jemand hatte wieder eine Bibel bestellt bei mir, kostenlose Bibeln verteile ich ja, und das war jemand direkt in Biberach. Das freut mich dann besonders, weil das war ja eigentlich der Plan, nicht, dass ich die irgendwie nach Hamburg oder so schicke, aber das mache ich jetzt auch manchmal. Und da hat mir da jemand geschrieben wegen der Bibel. Und dann habe ich so gesagt, ja, ich bringe die vorbei. Und dann so kamen so Fragen so, ja, sind Sie eigentlich Christ oder machen Sie das nur so? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin schon Christ. Aber habe mich gefragt, warum die das fragen, weil so, die wollen die Bibel, oder? Also, und das war dann echt stark. Da war ich dann bei Leuten aus Kamerun, die jetzt in Biberach wohnen, und habe die Bibel vorbeigebracht. Und da kam raus, sie sind auch Christen. Und wir hatten ein gutes Gespräch. Und letzte Woche war ich dann nochmal dort zum Gebet. Und es war echt stark, weil der Mann, das ist ein Ehepaar, und der Mann, der spricht Französisch, das hat mich erst gewundert, aber man spricht wohl in Kamerun Französisch irgendwie. Ergibt Sinn. Und dann haben wir zusammen gebetet, ich weiß nicht wie lange, und er hatte dann immer, wir haben immer gleichzeitig gebetet, und er hat dann in Französisch gebetet, aber der Herr hat es natürlich alles auseinanderhalten können. Und ich fand es da einfach so stark, weil er hat nach jemandem gesucht, der, wie er sagt, für die Errettung der Seelen, also im Endeffekt für Erweckung betet in Biberach, oder der dann Herz für hat. Und da haben wir uns, das war tatsächlich, der Kontakt kam rein über eBay Kleinanzeigen, wo ich die Bibel verschenkt habe. Da haben wir uns dann getroffen sozusagen und haben einander dann annehmen dürfen in Liebe. Und jetzt ist schon klar, regelmäßiges Gebetsmeeting bei ihm. Und die kochen auch echt ganz gut. Also muss ich auch sagen, kamerunisches Essen, das war auch wirklich stark, ja. Aber einfach so, wie der Herr dann uns zusammengeführt hat, und wir sind ja von ganz unterschiedlichen Richtungen irgendwie, aber der Herr hat uns einfach verbunden, und beten für die Erweckung, das kann ich mit jedem machen, der ein Herz dafür hat. So, und das hat mich auch sehr ermutigt, da weiter unterwegs zu sein. 1. Thessalonicher 4, Verse 9 und 10 heißt es dann nochmals, finde die Einleitung interessant, über die Liebe unter Brüdern und Schwestern brauche ich euch nicht zu schreiben. Interessant ist, dass er es dann trotzdem macht. Seid ihr doch selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und er tut es ja auch allen gegenüber, die zur Gemeinde gehören, in ganz Makedonien. Und dann finde ich es interessant, wie es in der Züricher Übersetzung dann übersetzt ist, der letzte Satz in Vers 10. Wir reden euch aber zu, liebe Brüder und Schwestern, darin noch verschwenderischer zu werden. So. Finde ich interessant. Also, ich meine, natürlich, Gott weist uns nirgendwo an, irgendwie unser Geld zu verschwenden oder so, aber die Liebe, die ja im Überfluss da ist, die uns im Überfluss da reicht, hey, damit sollen wir wirklich verschwenderisch in dem Sinne umgehen. Also, ich glaube, wir können nicht zu viel lieben. So. Amen dazu. Und deswegen bin ich einfach ermutigt durch diese Begegnungen jetzt in der letzten Zeit, durch Mitbewohner, vor allem durch die menschlichen, bin ich ermutigt, hey, diese Liebe, natürlich in der Gemeinde hier, also in Treffung leben, aber auch darüber hinaus zu den Christen, denen wir begegnen, mit denen wir Gemeinschaft haben, fließen zu lassen. Ich finde es interessant, mir ist es kürzlich aufgefallen, vielleicht noch ein letztes Beispiel, ein Vergleich. Die Bibel spricht ja vom, oder Paulus, vom Leib Christi mit Hand und Fuß und so weiter. Und wo er ersichtlich ist, es ist ein Leib mit im Detail dann verschiedenen Aufgaben. Ne, wir sind alle einer in dem Sinne, aber haben unterschiedliche Aufgaben. Und mir ist erst kürzlich aufgefallen, als ich dann in meiner Küche war und da war dann alles wieder beim Alten so, also keine Sachen, die mich abgelenkt haben oder keine Maus, genau. Die Maus habe ich mit einer, ach so, das löse ich am Ende auf. das hebe ich mir für den Schluss auf. Und in dieser Küche, mir ist was aufgefallen, und zwar bin ich, genau, das fängt hier eigentlich schon an, ich habe so eine Einkaufstasche, die habe ich geschenkt bekommen von Leuten aus der Emmaus-Gemeinde. Die haben, eine nette Dame in der Emmaus-Gemeinde hat die tatsächlich selber für mich genäht. Und mit dieser Einkaufstasche gehe ich dann manchmal einkaufen, Einkaufstasche aus der Emmaus-Gemeinde, und dann lege ich meine Einkäufe auf die Küchenplatte, nennt man das so. Und diese Küchenplatte, weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, Helmut, die hast du rausgesucht oder eingebaut, eins von beiden. Ja, ich glaube sogar beides, weiß ich gar nicht. Also die Emmaus-Tasche lege ich dann auf die Treffpunkt Leben Küchenplatte. Dann koche ich und dann setze ich mich an den Tisch, der von meinem Opa gebaut wurde. Und mein Opa, das habe ich jetzt erst seit ein paar Wochen, weiß ich das erst, der war mal bei den Baptisten in der Gemeindeleitung oder im Gemeindevorstand. Und dann, wenn ich fertig gegessen habe, tue ich das Geschirr in die Spülmaschine von Christian Hafmann. Natürlich sind da jetzt nicht alle Gemeinden vertreten, aber und es soll jetzt auch nicht, jetzt sagt nicht, geht nicht morgen, wenn ihr in den FCG geht, sagt nicht, Chris, wir glauben, du bist für den Abwasch zuständig. Nein, darum geht es nicht, aber so dieses Wiener Küche, es gibt einfach verschiedene Aufgaben. Und auch wenn ich hier TPL, ich liebe es hier zu sein und ich liebe im übertragenen Sinne auch diese Küchenplatte, aber es wäre blöd, wenn ich dann nicht den Tisch habe zum Hinsitzen. Versteht ihr, wie ich meine? Wenn ich gar nicht erst die Einkaufstasche hätte zum Einkäufe holen, wenn ich nachher nicht die Spülmaschine hätte. So, also es ist jede Gemeinde, die Jesus nachfolgt, die Jesus als Gott verehrt und an sein Werk am Kreuz glaubt, hat ihren Auftrag und ist wichtig, auch für die Stadt hier ganz konkret. Und genau deswegen dürfen wir ermutigt sein, dass wir unseren Auftrag als Gemeinde, aber auch unseren Auftrag als Einzelne ausführen und dabei froh sind und dankbar sind, dass die anderen das auch tun. Und ich fand es interessant vorhin, Dina, du hast ja über deinen Namen gesprochen, gell? Der Name Dina bedeutet in meinem Leben auch etwas, weil meine Mutter wollte mich Dina nennen. So, jetzt denk mal vielleicht. Meine Mutter, die ist immer ziemlich, die ist jetzt nicht so mega oft irgendwie zum Röntgen oder keine Ahnung, was man da alles machen kann, gegangen. Die hat nur das Nötigste halt gemacht, Ultraschall, ja. Das merke ich mir, das muss ich mir noch einprägen, das schreibe ich mir in mein Büchlein für diese Thematiken. Anderes Thema. Und meine Mutter dachte jedenfalls, nachdem sie Elias bekommen hat, nachdem sie David bekommen hat und ich dann in ihrem Bäuchlein war, dachte die, das ist einfach ein ganz anderes Wesen, das ist vermutlich ein Mädchen so. Und deswegen hat sie dann gedacht, das nennt sie Dina. Und als ich diese Story gehört habe, dachte ich so, irgendwie komisch. Also meine Mutter, die ist eigentlich geistlich, hat die immer voll den Durchblick. Und warum denkt die dann, die nennt mich Dina? Und dann irgendwie kam irgendwie kurz vor knapp raus, aufgrund irgendwelcher Beweisfotos, dass ich halt doch keine Dina sein kann. Und dann war irgendwie diese Story, die ich immer noch nicht ganz check, weiß nicht was, meine Mutter, mein Vater, irgendjemand hat das christliche Namensbuch aufgeschlagen und dann mit dem Finger durchgestriffen und dann haben sie mich einfach Jareb genannt. So, und dann war für mich das irgendwann, ich dachte mir, das ist komisch, warum nennt sie mich Dina erst und dann nennt man mich Mara halt Jareb. Und das Jareb war dann einfach so, wir würden sagen random, also sehr zufällig, wie ich dachte. Aber interessant ist, du hast deine Bedeutung ja gesagt von deinem Namen. Dass Gott schafft Recht, oder? Und Jareb bedeutet, der Herr führt unseren Rechtsstreit. Also im Endeffekt so ziemlich das Gleiche. Doch, das habe ich gewusst dann irgendwann vor ein paar Jahren. Und dann ist mir das aufgegangen. Also der Herr hatte dann meiner Mutter sozusagen, auch wenn sie erst sich unsicher war, was die Einzelheiten dann anging, er hat irgendwie schon gleich die richtige Bedeutung für meinen Namen gewusst. Und das hat mich dann ermutigt, so zu wissen, dass Gott einen Plan hat für mich. Und ich möchte auch dich ermutigen, ob du jetzt einen Namen hast, der eine besondere Bedeutung hat, oder du denkst, die Bedeutung ist nicht so, die ist auch nicht am Ende das Entscheidendste, sondern entscheidend ist, dass der Herr im Himmel erkennt deinen Namen und erkennt deine Berufung. Und du sitzt nicht hier als ein Zuschauer irgendwie oder als ein stiller Teilnehmer oder wie man sagt, sondern er braucht dich für diese Stadt. Er braucht dich für den Leib Christi hier in der Stadt. Er braucht dich hier in der Gemeinde. Und ihr dürft alle ermutigt sein, zu hören auf das, was der Heilige Geist sagt, euch einzubringen. Also es geht hier nicht darum, dass Helmut, die Ältesten oder sonst wie jemand vorne irgendwas was sagen, sondern ihr seid genauso Teil der Gemeinde und könnt genauso gebraucht werden vom Heiligen Geist. Deswegen seid ermutigt, einfach ihm auf seine Stimme zu hören und bereit zu sein für das, was er vorbereitet hat, auch durch euch. In welcher Kategorie von, im übertragenen Sinne, von Küchengerät ihr jetzt dann am Ende dient, ihr habt einen Auftrag und ohne euch läuft die ganze Küche nicht. Versteht ihr, wie ich meine? Sondern das ist einfach auch meine Ermutigung, hey, dass Gott dich braucht und wir brauchen euch. Und Jesus, so danke ich dir, dass wir dein Leib sein dürfen, Herr, dass du uns eingesetzt hast hier in der Stadt, uns als Gemeinde Treffpunkt Leben, aber auch die anderen Christen hier in der Stadt. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns zeigst als Gemeinde, auch uns als Einzelnen zeigst, Herr, was unser Auftrag ist. Dass du uns offenbarst, was für Begabungen du in uns gelegt hast und dass wir die Dinge ausführen, für die du uns geschaffen hast, Herr. Und dass wir in all dem auch unseren Geschwistern, ob es in der Gemeinde ist oder über die Gemeindegrenzen hinaus, dass wir ihnen in Liebe begegnen und dass wir erleben dürfen, wie wirklich an der Einheit, die du mehr und mehr dadurch schenken kannst, die du mehr und mehr dadurch schaffst, auch in dieser Stadt unter den Christen, dass daran erkennbar wird, dass du von Gott gesandt bist und dass du die Menschen liebst, Herr. Amen. Amen. Ah, siehst du, das hätte jetzt fast... Das war nämlich interessant.